Ja, ein bisschen Zeit haben
wir. Bisschen, ja, also eine Viertelstunde für Rückfragen, Anmerkungen, Kritik sollten wir lassen, bevor wir euch alle wohin auch immer entlassen.
Genau. Ganz kurz, weil mir war aufgestoßen, als du gesagt hast, das Subjekt wird getrieben sozusagen zu der Einsicht durch die Selbstreflexion. Wir haben in den 70er Jahren mit Nils Kadritzke so Untersuchungen zur Bewusstseinsform, insbesondere der Angestellten, gemacht. Dabei kam aber raus, so theoretisch so gefasst, dass die Nähe und Ferne zum Produktionsprozess sozusagen irgendwie Bewusstsein letztendlich schafft. Sagt Lukács, ist mir jetzt nicht mehr so präsent oder sowas, überhaupt irgendwie was dazu? Oder wenn man das auf heute transponiert, muss man sagen, ja, es gibt so wenige Arbeiter, die direkt ausgebeutet werden, wo jeder sieht, sozusagen, wenn ich 25 Autos am Tag produziere, mit einem sind die Kosten alle gedeckt und mit den anderen 24 oder 20 wird irgendwas gemacht, was nichts mehr mit mir zu tun hat, also laufe ich los und kämpfe auch für ein Auto oder irgendwie sowas. Da ist Bewusstsein sozusagen in ganz materieller und auch handwerkliche Art sozusagen drin, aber beim Angestellten wird das schon anders. Der aus Revenue bezahlt wird, der weiß gar nicht mehr, woher das Geld kommt oder irgendwie sowas.
Ja, obwohl obwohl ich dieser Generation gar nicht angehöre, weiß ich, dass in den 70er Jahren und auch schon früher dieser Angestellte eine große Verunsicherung gebracht hat bei diesen ganzen Versuchen, nochmal orthodox Klassenanalyse zu betreiben. Ich schon bei Krakauer, ich glaube, das Buch von Krakauer feiert sogar irgendein Jubiläum, das berühmte Die Angestellten. Ich glaube, das wird 75 Jahre alt oder so, daran sieht man, wie alt das Phänomen ist. Aber man muss ganz klar sagen, Lukács betreibt hier eine rein philosophische Idee. Das ist ihm ja dann auch vorgeworfen worden, sowohl von dem Traditionsmarxisten als auch von Leuten, die gesagt haben, das hält ja keiner soziologischen oder empirischen Analyse stand. Und er hat das auch selber eingestanden und gebraucht diese geschickte Formulierung, dass, was er da beschreibt, diese große Idee, dass die wahre Arbeitskraft ihre eigene Entfremdung an sich einerseits feststellen kann und andererseits überspringen könnte in eine bewusste gesellschaftliche Praxis und dann in eine kommunistische Selbstverwirklichung, das ist etwas, was man dem Proletariat zurechnen muss, hat er gesagt. Er hat dann diese Formel von der Zurechnung, also das ist tatsächlich eine philosophische Konstruktion. Er hat gesagt, das empirische Bewusstsein der Arbeiterklasse, das mag so weit weg sein, wie es will, und hat sich damit in gewisser Weise um genau die Verlegenheit rausgemogelt, wo Lenin gesagt hat, gut, dafür brauchen wir halt eine Partei, im Guten wie im Schlechten, von alleine passiert da nichts, ne, so die mögen so nah dem Produktionsprozess oder so fernstehen, wie man will, die werden dann allenfalls reformistische Forderungen erheben, ökonomische, aber die politische Forderung muss sein, dass man die Machtfrage stellt und das muss man durch die Partei reinbringen.
Das ist dann auch die marxistische Frage, Klasse an sich, Klasse für sich.
Klar, das spielt eine große Rolle. Was natürlich nicht ausschließt, dass es Differenzierungen gibt in der Darstellung der Arbeiterklasse. Also ich meine, grundsätzlich ist das eben tatsächlich bei Lukács ein philosophisches Konzept, wie das eben hier Frank dargelegt hat, dass er natürlich auch darstellt, dass es Differenzen gibt im Bereich eben der abhängig Tätigen, nicht wahr? Es gibt Leute, die da einen gewissen sozusagen Egoismus, einen gewissen Profit rausziehen können. Er bezieht das sozusagen auf bestimmte, sagen wir mal, Ideologieproduzenten, die aber auch natürlich ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen. Bei denen, so macht er natürlich schon deutlich klar, ist so ein Mechanismus vorhanden, der sowas, wie es Entstehen eines Klassenbewusstseins für sich erschwert. Also ich würde Frank Recht geben und Unrecht ein bisschen. Das heißt, diese philosophische Idee, jetzt sozusagen mit der Empirie schlechthin sozusagen einfach in Antagonismus zu bringen, das ist keine Notwendigkeit. Diese Konstruktion, die vorhanden ist, die könnte man natürlich sozusagen heuristisch benutzen und dann eben auf dieser heuristischen Ebene, nicht wahr, ausgehend von dieser heuristischen Ebene solche Untersuchungen dann durchführen, wie die da eben stattfinden.
Es ist Jahrzehnte her, muss ich sagen, dass ich mit großer Anteilnahme den Verdinglichungsaufsatz gelesen habe und mir ist jetzt im Verlauf Ihrer Darlegung aufgefallen erst, dass der nicht allzu geheime, ich weiß nicht, ob explizit zitierte Gewährstext bei Marx und Engels für diesen Aufsatz von Lukács sehr wahrscheinlich die Feuerbach-Thesen sind. Wo eigentlich in dem Aphorismen, die da ist der ganze Ansatz enthalten für meine Begriffe. Nicht zuletzt natürlich in der 11. Feuerbach-These, der Übergang. Und mir ist gar nicht, ich finde es gar nicht so fernliegend, dass es gegenwärtig, wie ich höre, einen Interpreten gibt, der sehr stark Bezug nimmt auf im Bereich der klassischen deutschen Philosophie auf Fichte Bezug nimmt. Wer ist das?
Heidenhofer.
Einfach deshalb, ja. Das ist ja impliziert in der 11. Feuerbach-These, weil unter den nachkantischen Philosophen, die sich alle mit auseinandersetzen mit der These von der Nichterkennbarkeit des Ding an sich und alle davon ausgehen, bei Fichte ist der entscheidende Übergang, Fichte, Schelling, Hegel, auch Schopenhauer, das meint ja, dass der Mensch selbst ja mit seinem Körper ein Ding an sich ist und der Erkennende. Und Fichte ist derjenige in seiner jener Zeit, nicht, der mit seinem Denken eine Handlungsfigur in den Erkenntnisprozess selbst einführt und den Zusammenhang von Denken und Handeln, nicht, in der Art und Weise, wie der Erkennende in den Wissenschaften, seine Philosophie ist ja Wissenschaftslehre, in den Wissenschaften das Bewusstsein setzt, ein Anschluss des Denkens ans Handeln passiert, indem dieser Vorgang als Tathandlung beschrieben wird. Und und alle, die in Jena, in dieser Zeit, in dieser klassischen Zeit fürs Denken des deutschen Idealismus gearbeitet haben, das waren ja im Wesentlichen die Tübinger Freunde, nicht? Fichte, Schelling, Hegel, auch Hölderlin, nicht? Und sie haben da das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus formuliert, das arbeitet sich alles an diesem Problem ab. Und da wurzelt ja auch die Konzeption von Subjekt und Objekt. Ernst Bloch hat sein vielleicht bestes Buch unter dem Titel Subjekt-Objekt geschrieben und vergegenwärtigt im 20. Jahrhundert diese Problematik. Und ich muss sagen, mir ist kein Wunder, dass das zurzeit mindestens an einer Stelle sowas wie eine Renaissance erfährt. In der jungen Generation, wie ich weiß von meinem Sohn, der bis vor kurzem noch ein recht beliebter, als Assistent ein recht beliebter Dozent an der TU war, hat mit seinen Studenten jenen Zugang zur Erkenntniskritik vollzogen. Das ist derzeit en vogue, der sich als radikaler, wie nennt sich das, Konstruktivismus beschreibt und darauf hinausläuft zu sagen, in all unserem Denken, das orientiert sich nicht zuletzt auch am in all unserem Denken verlassen wir nicht den Regelkreis, der im Denkprozess unseres Gehirns sich abspielt und wir greifen sofort auf das zu, was wir als
also ich nicht, also wenn du von wir sprichst, ich nicht.
Wie?
Du sagst immer wir, ich nicht. Also ich glaube, das wir ist
das Tauschen. Ich entwickle jetzt eine Theorie, die in der jungen Generation der Studierenden sehr en vogue ist. Ob sie das nun teilen oder nicht, ist mir nicht so wichtig. Ja, die, von denen ich spreche, sagen in diesem Sinne wir. Da mögen sie dazugehören oder nicht. Das interessiert mich im Augenblick.
Aber ich will auch noch ein paar Antworten geben. Noch schnell die These, damit noch
mal. Nur im Zusammenhang, im Denkprozess selbst ist keine Korrektur der sofort im Erkenntnisprozess ergriffenen These möglich, weil wir das, was Gegenstandswelt ist, nicht neben das Gedachte legen können. Nur im praktischen Zusammenstoß mit der Wirklichkeit ist eine Korrektur möglich. Da sage ich den jungen Leuten immer, ein Vorläufer, der radikalste Vorläufer dieses eures Denkens ist Johann Gottlieb Fichte. Und mir ist kein Wunder, dass im Kontext des Nachdenkens über Lukács Verdinglichungsaufsatz von einem auf Fichte zurückgegriffen wird.
Vielleicht an der Stelle herzlichen Dank für diesen langen Beitrag. Da könnte man ganz viel natürlich zu sagen. Ich nehme zwei Punkte nur raus und der Frank, wie ich sehe, hat noch fünf Punkte, die er dann rausnehmen wird. Also erster Punkt, die These von Frank ist ja sehr interessant, in dem Lukács so einen Existenzialismus zu entdecken, und das würde ich sagen, das wird auch diskutiert werden. Es ist hochinteressant natürlich, die Alternative dann auch zu diskutieren, nicht wahr? Man kann auch, und das wäre eben nicht unbedingt als Existenzialismus zu bezeichnen, dieses Konzept, diese Lektüre von Lukács, die Hegel-Lektüre aus einer fichtianischen Perspektive, das wäre eine Konkurrenz. Ne? Ich meine, also Frank hat schon noch eine Konkurrenz bei der sozusagen Interpretation von Lukács eben dazu gewärtigen, das eben aus diesem Zusammenhang zu entwickeln, wäre eine gewisse Korrektur. Der zweite Punkt, natürlich die Feuerbach-Thesen spielen selbstverständlich eine erhebliche Rolle. Und da würden Frank und ich vielleicht uns auch ein bisschen streiten, diese sehr kritische Einschätzung der Praxisphilosophie, nicht wahr? Der Praxisphilosophie, Frank hatte das ja...
Ein bisschen langweilig habe ich sie genannt.
Gediegen habe ich. Das finde ich wunderschön, weil so macht man ja geschickt eine Theorie, nicht wahr? Uninteressant und madig, das ist wirklich pfiffig, ne? An dieser Stelle ist klar, natürlich diese Praxisphilosophie hat unter anderem natürlich Anknüpfungspunkte, das ist ja bei Lukács auch explizit, ne, in Feuerbach-Thesen gefunden, aber das Spannende ist eben, dass er es nicht aus den Feuerbach-Thesen systematisch entwickelt, sondern eben aus dem Kapital. Und das macht ja auch die Bedeutung eigentlich dessen aus, denn ich meine, diese Feuerbach-Thesen, wie richtig gesagt, das sind Aphorismen, einen theoretischen Zusammenhang herzustellen, das war ja die Aufgabe eben von Marx Spätwerk. Das waren nur zwei kleine Notizen.
Nee, Lukács, der Verdinglichungsaufsatz, immer mit Fichtes Tat-Ich verglichen worden. Ich glaube, das ist schon relativ früh passiert. Ne? Das wäre jetzt.
Das zuerst getan.
Ich weiß es nicht genau. Ich kann keinen Namen nennen, aber ich weiß, dass es mehrfach. Also
das ist schon in den 20er Jahren gewesen, ganz eindeutig. Der Lukács hat sich ja auf Emil Lask bezogen, nicht wahr? Und seine Kritik am Neukantianismus. Da gibt es ja jetzt heutzutage ganz viele.
Lukács ist ja generell Idealismus vorgeworfen worden. Er hat das dann auch selber eingeräumt und er hat diese Idee von diesem identischen Subjekt-Objekt dann später auch als mit messianischem Eifer hat er versucht, damals Hegel zu überhegeln. Hat er jetzt nicht Fichte genannt, sondern hat schon Hegel als den Abschluss der bürgerlichen deutschen Philosophie betrachtet und hat dann gesagt, da bin ich letztlich religiös geworden. Und ich glaube, wenn man dann sozusagen gegen Fichte gucken würde, wer ist denn sein existenzieller Gewährsmann, dann war es dieser existenzielle Sprung, der von Kierkegaard herkommt, den er dann, könnte man im Einzelnen nachweisen, versucht hat, irgendwie praktisch zu wenden und als den Übersprung der wahre Arbeitskraft, wenn sie diese existenzielle... Er wird nicht genannt, er bezieht sich vor allem auf diejenigen im deutschen Idealismus, aber es ist ja vielleicht nicht zufällig, dass, wenn er versucht zu sagen, die Philosophie kann als Philosophie nur Verstandesdenken reproduzieren und kann letztlich nur auf der philosophischen Ebene mit Begriffen arbeiten, das eigentlich Praktische in die Philosophie übersteigt die Philosophie, kann sie noch thematisieren, sie kann ihre eigenen Grenzen markieren, das hat zuerst Kant getan, für den Verstand. Hegel konnte doch einmal darüber hinausgehen, indem er den Verstand von einer übergreifenden Vernunft, Negativität, Vermittlung, absoluter Geist oder wie auch immer her denkt. Und der Versuch, das jetzt zu überwinden, kann nur in der Praxis liegen. Der erste, der das in gewisser Weise getan hat, war Kierkegaard in seiner Kritik an Hegel. Und an den müsste er, wenn man sozusagen die Hierarchie einhält, eher anknüpfen. Er beruft sich natürlich auf Marx, ne? Er sagt, Marx hat das gemacht. Und da gebe ich dir völlig recht, er hat natürlich die Frühschriften gekannt, die Grundrisse nicht, aber hat sich die Frühschriften gekannt und hat seine Entfremdung und Verdinglichungskritik sicherlich auch daher bezogen. Betont aber ausdrücklich ganz am Anfang des Verdinglichungsaufsatzes die zwei großen Werke von Marx, nicht die Grundrisse, sondern da meinte er diese Vorentwurf zur Kritik der politischen Ökonomie, MEW Band 13 und dann natürlich das Kapital. In beiden großen Werken von Marx steht die Ware im Mittelpunkt und sie bildet die Struktur der modernen kapitalistischen Produktionsweise. Und ich glaube, das ist das Verdienst, dass er als erster wieder die Kategorie der Ware zusammen mit Verdinglichung und Entfremdung als Kategorie der Totalität in die marxistischen Diskussionen hineingebracht hat. Und das ist für die ganzen Linkskommunisten kritische Theorie das eigentlich Spannende gewesen. Es hat dann ja auch eine Renaissance in demselben Umfeld gegeben mit diesen ganzen marxischen Frühschriften, als sie versucht haben, so einen humanistischen Marx in Frankreich, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegen den Traditionsmarxismus zu wenden. Da ist dann auch wieder Feuerbach.
Kierkegaard ist ja derjenige, der diesen existenziellen Ansatz nun wirklich religiös wendet. Genau. Und Freund Adorno, ich glaube, es ist seine Dissertation, hat eine mit Recht sehr kritische Arbeit unter diesem Aspekt über Kierkegaard geschrieben. Nicht? Deswegen, gegenwärtig ist man spiritueller, religiöser Spekulation so wahnsinnig interessiert. Ich nicht, muss ich dazu sagen. Ich bin geradezu verliebt in Adornos kritischen Aufsatz, kritischer Aufsatz, nicht leicht lesbar, über Kierkegaard. Ja.
Gibt es noch weitere Fragen und Anmerkungen, bevor wir ganz hinten...
Eine Ergänzung noch zu den Zugängen, zu den philosophischen Zugängen zu Lukács. Es wird im Allgemeinen gewöhnlicherweise, wenn man über die Zugänge zu Lukács spricht, also vor allem über die Einflüsse, unter denen Lukács stand, vor allem das Positive herausgehoben. Also es wird gesagt, Lukács nimmt Anleihen von Weber, Lukács nimmt Anleihen vom deutschen Idealismus, Lukács nimmt Anleihen von Marx. Da wollte ich an der Stelle einfach mal den Gegenpunkt stark machen, dass Geschichte und Klassenbewusstsein vor allem eben auch ein Werk ist, das sich gegen eine bestimmte Philosophie richtet, und zwar gegen den Neukantianismus. Zum biografischen Hintergrund. Lukács stand ja in Heidelberg unter dem Einfluss eben von Weber und von anderen Neukantianern in Heidelberg. Es war aber so, dass Lukács da im Grunde eine Zwischenposition einnahm. Also von Max Weber stammt das Zitat: Es gibt in der gegenwärtigen philosophischen Situation zwei Möglichkeiten. Unsere Art, die Dinge zu denken, das heißt also die Art des Neukantianismus, und Hegels Art, die Dinge zu denken. Und Lukács, also nach der Interpretin Eva Kara, die zum Beispiel, stand in Heidelberg in einem Zwiespalt zwischen diesen zwei Positionen. Also einmal Wissenschaftlichkeit, in dem Sinn positivistische Wissenschaftlichkeit des Neukantianismus, und auf der anderen Seite eben Philosophie, die in irgendeiner Weise einen Beitrag dazu liefern kann, wohin soll sich die Welt entwickeln, wohin soll sich die Geschichte entwickeln. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist Lukács schon ja bekanntermaßen eben aus Heidelberg weggezogen und hat sich der russischen Revolution später dann angeschlossen. Also ich nehme jetzt an natürlich, dass mit diesem Umbruch in der Biografie Lukács natürlich auch eine Abkehr von dieser neukantianischen Philosophie stattfindet. Das heißt, in dem Sinn sollte man eben Geschichte und Klassenbewusstsein dann auch als Antik-Neukantianismus lesen. Vielleicht um einen Aspekt auf Theorieebene da stark zu machen. Denn ja, zentrales Merkmal des Neukantianismus ist ja die Trennung von Begriff und Wirklichkeit. Und damit aber auch eben von sowas wie einer Moral, die als außerwirkliches Sollen dargestellt wird, und den Fakten der Wissenschaft. Das heißt, der Neukantianismus trennt strikt, es gibt die wissenschaftlichen Fakten und es gibt eben die Moral, die an die Welt nur mit einem Sollen herantreten kann. Also von dem Standpunkt aus ist die Moral eigentlich immer schon in der schwächeren Position. Und was jetzt eben meine These ist, dass Geschichte und Klassenbewusstsein ein Versuch ist, diesen Dualismus eben aufzubrechen und gerade zu sagen, man kann, und es richtet sich natürlich auch an linke Parteien, man sieht es heute ja immer noch, wenn man sich die Linke anguckt oder die Grünen, da wird vor allem versucht, über Moral an der gegenwärtigen Situation zu kritisieren. Lukács zeigt eigentlich vor 100 Jahren schon, dass das immer schon die schwächere Position ist. Wenn die eine Seite die wissenschaftlichen Fakten in unserer bürgerlichen Gesellschaft in Anspruch nimmt und die andere Seite mit Moral kommt, dann ist die Seite, die mit Moral kommt, eigentlich schon immer in der schwächeren Position. Und Lukács sagt das eigentlich schon vor 100 Jahren, dass das im Grunde ein schlechter Dualismus ist und man muss versuchen, den aufzuheben. Und was er dann eben ins Feld bringt, ist eben die Hegelsche Dialektik, also zu versuchen eben über, du hast es ja beschrieben, eben an dem Dualismus dann von Arbeit und entfremdeter Arbeit, einen Versuch zu zeigen, wie eben Gesellschaft verändert werden kann mit Notwendigkeit, also mit dialektischer Notwendigkeit und nicht rein durch Moral. Von daher, also wie gesagt, den Aspekt wollte ich betonen, dass Geschichte und Klassenbewusstsein eben vor allem auch der Antiphilosophie ist.
Ganz herzlichen Dank. In dem Beitrag sind ganz viele Dinge drin, auf die man jetzt eingehen könnte. Also es ist völlig, übrigens, was hier dargelegt worden ist, ich mache jetzt mal ein bisschen Propaganda, kann man wunderbar nachlesen in dem Beitrag von Herrn Bösinger im letzten Lukács-Jahrbuch. Da entwickelt er sehr detailliert seine eben zusammengefassten Überlegungen, ja. Völlig klar ist, man könnte ja noch weitergehen, der Einfluss des Neukantianismus ist ja auch in der Variante, in der Lukács eben Kant repräsentiert in Geschichte und Klassenbewusstsein, ja natürlich auch vorhanden. Also das kann man noch viel weiter ausführen, aber völlig richtig ist, er versucht natürlich eine Überwindung der neukantianischen Kant-Auslegungssackgasse eben zu produzieren in Geschichte und Klassenbewusstsein. Und die Schwäche einer rein moralisierenden Kritik, nicht wahr, an Gesellschaft, das ist also ein Gedanke, der für Lukács Hegelianismus auch ein ganz entscheidendes Motiv ist. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, wenn man eine existenzialistische sozusagen Interpretation von Lukács liefert. Das darf ja nicht verwechselt werden, aber ich glaube, das war auch nicht Franks Ansatz mit einem moralisierenden sozusagen den Ansatzpunkt, sondern das wäre ja nun deutlich in der Abgrenzung. Es gibt ja nun eben einfach so diese Versuche im Bereich der neuen kritischen Theorie sozusagen auf einer moralischen Ebene Kritik eben am Kapitalismus zu formulieren. Und davon ist eben sowohl Lukács originärer Ansatz als auch Franks Rekonstruktion von Lukács als Existenzialisten ganz klar abzuheben.
Ja. Ich würde da dein Argument sogar noch ausdehnen. Ich habe vorhin bei Lukács darauf abgestellt, dass er damals Phänomenologe war und die Phänomenologie existenzial überboten hat, so ähnlich wie Heidegger das auch getan hat. Es waren damals tatsächlich fast alle irgendwie, die wir so kennen, in dieser Zeit Phänomenologen. Sie waren aber vor allem Neokantianer. Und ich glaube, dass es damals eine große Absetzbewegung vom Neokantianismus bei allen gegeben hat, die sowohl auf der linken wie auf der rechten Philosophie getrieben hat. Also Heidegger war damals Neokantianer, Lukács war Neokantianer, der ganze Kreis um die damaligen der kritischen Theorie waren Neokantianer und alle haben versucht, einen unterschiedlichen Ausgang zu finden. Und ich würde auch vorschlagen, mal zu untersuchen, was Heideggers Antisemitismus, der jetzt durch diese schwarzen Hefte deutlich geworden ist, mit seinem Versuch zu tun hat, Kant und den Neokantianismus zu überwinden, wo nämlich auf einmal das, wofür Kant eigentlich steht, als jüdisch konnotiert wurde. Individualismus, Rationalismus, abstraktes, reines Verstandesdenken. Und ich glaube, dass es tatsächlich damals ganz verschiedene Wege gegeben hat, wie du sagst, diesen Neokantianismus zu überwinden. So ein Redl hat einen Weg vorgeschlagen, in dem er Kant vergesellschaftet hat. Der Kreis um die anderen der kritischen Theorie hat einen Weg eingeschlagen, Heidegger hat einen existenzialistischen Weg eingeschlagen und der Lukács zumindest von diesem einen Aufsatz eben war tatsächlich auch eine Motivation, Kants Verstandesdenken zu entkommen. Ich würde aber sagen, er hat Kant als die gültige Kritik an Kant hat Hegel schon geleistet gehabt, deswegen ist das sein eigentlicher Anknüpfungspunkt.
Eine schöne Frage, da wäre meine Frage, welche Strömung er da kritisiert hat oder worauf sich seine Kritik bezog, weil er ja anscheinend auch viel von Kierkegaard übernommen hat oder es da gewisse Parallelen gibt, also auch wenn er ihn nicht direkt zitiert.
Willst du ja, anfangen wieder?
Im ersten Satz dazu, also diese Kritik, auf die sich Frank bezogen hat, die ist formuliert worden von dem Lukács, über den wir heute Abend gar nicht gesprochen haben. Das heißt, das ist eben der Lukács, nicht wahr, der die Kritik, die grundsätzliche Kritik eben an Geschichte und Klassenbewusstsein vollzogen hat. Das heißt, die philosophische Basis, auf der eben Marxismus und Existenzialismus geschrieben wurde, Anfang der 50er Jahre, das ist nicht die Basis, über die wir am heutigen Abend hier, nicht wahr, vor so zahlreich erschienenem Publikum, nicht wahr, eben diskutieren. Das ist ein anderer. Also das müsste man rekonstruieren aus den Prämissen, die Lukács entwickelt hat, nachdem er hat ja zunächst, das ist eine Schrift, die ja leider hier bei uns viel zu wenig verbreitet ist, er hat die Geschichte von Klassenbewusstsein in einer knapp 100-seitigen Schrift verteidigt. Dieses Ding, diese Verteidigungsschrift war jahrzehntelang, nicht wahr, verschollen und ist dann wiederentdeckt worden vor einigen Jahren. Es ist ganz versteckt dann publiziert worden in Ungarn. Es gibt noch keine vollständige Ausgabe hier bei uns hier in Deutschland. Das ist ein Skandal eigentlich. Das heißt, er hat ganz stark an dieser Konzeption sowohl des zugerechneten Klassenbewusstseins festgehalten und das unterstützt und auf der anderen Seite eben seine Engelskritik, da haben wir ja heute auch noch gar nicht gesprochen, die im Zusammenhang der Verdinglichungstheorie geäußert worden ist und seine Kritik eben an einem dogmatisch verstandenen Marxismus verteidigt. Jetzt hat er 30 grundlegend neue philosophische Orientierung, über die müsste man jetzt auch wieder differenziert sprechen, gesucht. Und auf der Basis dieses neuen Konzepts hat er dann eben den Existenzialismus kritisiert. Und die Argumente, die da im Wesentlichen angeführt werden, die sind den Argumenten verwandt, die man eben aus dem, ja, ich sag mal, berühmt-berüchtigten Werk Zerstörung der Vernunft kennt. Ja, ich sag trotzdem beides, berühmt und berüchtigt. Also nicht nur berüchtigt.
Ja, ja? Also, ja. Wenn du es nachlesen mag, das ist 1951, glaube ich, rausgekommen, zunächst in der DDR, heißt Marxismus oder Existenzialismus oder Marxismus, sind eine Reihe von Texten, die richten sich tatsächlich in keiner, ich kann mich nicht daran erinnern, gegen Kierkegaard. Sie gelten als eine Antwort auf den besonderen Einfluss Sartres in Frankreich damals, der eben eine existenziale Marx-Auslegung gemacht hat. Und sie richten sich aber auch explizit gegen Heidegger. Und der Gestus ist tatsächlich, wo er sich treu bleibt, ist zu sagen, die bürgerliche Philosophie ist die Art, ist die höchste Art und Weise, wie die kapitalistische Gesellschaft ihre eigenen Verhältnisse eben philosophisch begrifflich fasst. In der Philosophie tauchen all die basalen Probleme der kapitalistischen Gesellschaft auf und die ist zu der Zeit, wo ich Lukács das schreibe, tatsächlich in eine Ausweglosigkeit geraten und die spiegelt sich in der existenzialistischen Philosophie wider, weil sie eben keinen anderen Ausweg mehr für sich findet als diesen existenzialen Sprung und er kommt dann eben nicht als Alternative ist irgendwie das Selbstbewusstsein der wahren Arbeitskraft, ja, sondern macht dann einen richtig oldschooligen Partei.
Das hat mit dieser Existenzialismus-Konzeption, die jetzt Frank dargestellt hat, natürlich nichts zu tun.
Ja, er sagt dann den schönen Aufsatz, wozu braucht die Bourgeoisie die Verzweiflung? Ja. Ein schöner Aufsatz übrigens.
Ja. Gut, gibt es noch was Dringendes, sonst würde ich vorschlagen? Nee, weil ich auch schon sehe, ihr möchtet auch zum
Buchladen. Von den Veranstaltern sind wir hier gebeten worden, um Viertelvorschluss zu machen, ja, trotz des Champions League-Finals. Ja, ganz herzlichen Dank für den Besuch und für die anregenden Beiträge. Wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen angefangen, uns streiten mal zu, ist zu viel gesagt. Also wie gesagt, wenn alle Autoren dieses Buches da eben tätig wären, dann würde das natürlich noch ein viel deutlicherer Streit sein, weil wir beide ja nun doch, wenn auch vielleicht von ein bisschen unterschiedlichen Positionen, wie Patrick Eidenhoff und so weiter, am Lukács sozusagen interessante Aspekte wiedergefunden haben.
Vielen Herzlichen Dank. Dank. Ja.